Die aktuelle Folge von Busse und Erdner wird euch präsentiert vom Super Hofgeismar, eurem Edeka-Markt im Herzen von Hofgeismar. Busse und Erdner, der Podcast. So, dann sage ich jetzt mal in meiner gewohnt liebenswürdigen Art Hallo zu unserer, ich glaube, 19. Folge, wenn ich das richtig sehe, von Busse und Erdner. Das bin ich, der Markus Erdner, und das ist natürlich der Bürgermeister von Hofgeismar.
Ja, liebe Hörerinnen und Hörer, herzlich willkommen zur, denn du hast du recht, und ich habe auch so mitgezählt, 19. Folge von Busse und Erdner.
Also wir sind seit fast genau anderthalb Jahren mittlerweile dran, dass wir uns monatlich zusammensetzen, oder?
Demnach ja, weil monatlich passt, und ich glaube, die ersten Folgen, da war ja noch nicht so richtig klar, wo es hinführt. Mittlerweile ist es etabliert. Man quatscht über Gott und die Welt, aktuelle Themen und was einen persönlich so bewegt. Ich find's cool.
Ich find's genauso cool, ja. Das Wetter spielt auch mit, so wie es aussieht. Gestern war mal was kühler, fand ich gar nicht mal so schlecht. Jetzt gehen die Temperaturen zum Wochenende wieder nach oben. Wir nehmen das Ganze jetzt auf am Donnerstag, dem 22. Jawohl. Stimmt doch, ne?
Nach meinem Kalender stimmt's.
Ich werde das dann am Wochenende, so wie es aussieht, veröffentlichen. Das heißt also, du brauchst jetzt keine Termine zu nennen, die am Samstag liegen, weil am Samstag werde ich es noch nicht veröffentlichen können, weil wir nämlich einen Werbepartner haben oder einen Sponsor für diese Folge. Mhm. Und da bin ich total stolz drauf, dass wir den haben. Nämlich, was sagt dir Super 2000?
Ja, etablierter Markt mitten im Herzen Hofgeismars.
Und seit mittlerweile, habe ich mir sagen lassen, 60 Jahren, ne?
Ja. Früher ging man nicht in Super oder sonst wohin, sondern zu Kleins. Ah. Familie Klein in Hofgeismar.
Und von hier aus ganz liebe Grüße, weil ich habe mich mit der Frau Heideri zusammengesetzt, die ja die mittlerweile Marktleitung ist im Super 2000 oder wie es sich in Zukunft nennen wird, Super Hofgeismar. Mhm. Weil es gab eine Zeit in den 60er, 70er, 80er Jahren, da war hinter jedem Namen irgendwie ein 2000, weil das Zukunftsmusik war.
Genau.
Und damals war es halt auch so, dass die gesagt haben, okay, 2000 klingt erstmal nicht schlecht. Außerdem haben die das Ganze auf 2000 Quadratmetern, also Super 2000 klang super. Aber mittlerweile ist 2000 ja schon Geschichte. Ne?
Vierteljahrhundert her, wenn man so will, ne?
Wenn man so will. Ja, ich meine, die Zeit geht rum wie nix. Ich kann mich noch erinnern an das Jahr 2000 und besonders an den Übergang, wo es also damals hieß, mein Gott, und alle Computer werden stillstehen und alle Bahnen und so weiter werden ausfallen und die Flugzeuge werden vom Himmel fallen und so weiter. Und ich war damals bei der Bayer AG und da gab es dieses Y2K-Gremium, die sich also wirklich stark bemüht haben damals, dass das Ganze in sauberen Bahnen läuft. Und was ist passiert zum Jahr 2000? Nichts.
Relativ wenig. Also es gab schon auch Computerausfälle.
Ja, aber die waren eigentlich für die Mehrheit der Leute da draußen überhaupt nicht spürbar.
Das stimmt. Also das Apokalyptische, was angepriesen oder vielmehr befürchtet wurde, das ist ausgeblieben damals.
Also es sind weder Satelliten abgestürzt, noch sind Flugzeuge abgestürzt, noch sind irgendwo die Lichter ausgegangen. Also das war schon mal nicht schlecht. Es gab zwar Computer, die sich komischerweise wieder aufs Jahr 1980 zurückgesetzt haben, aber sie sind dennoch weiter gelaufen, nach dem, was ich gehört habe. Und ich weiß, dass damals wahnsinnig viel Geld in diese Y2K-Sache geflossen ist. Und dabei hätte sich bloß mal einer an einen Computer setzen müssen und hätte einfach mal ausprobieren müssen. Und hätte dann gesehen, Mensch, also so schlimm wird das Ganze gar nicht. Aber was soll's, so haben wieder eine Menge Leute eine Menge Arbeit gehabt. Und nach dem Jahr, oder besser gesagt im Jahr 2000, war es ja dann so, 2000, 2001, dass die ganzen IT-Unternehmen dann alle ins Bodenlose gestürzt sind. Das heißt also, ich weiß noch damals, die Cisco-Aktie lag irgendwo bei 80 Euro und dann von einem Tag auf den anderen plötzlich bei 18 Euro. Und es gab eine Menge Leute damals, weil der Cisco-Mitarbeiter hattest du natürlich die Möglichkeit, da vergünstigt Aktien zu kaufen, die also Kredite aufgenommen haben, um die Aktien dann für 60 statt für 80 Euro zu kriegen und die sich danach einen Revolver in den Mund gesteckt haben. Also es war...
Oh, ja, ich meine, Klar, ne? Das war ja das Jahr davor und andere Jahre, da ging es richtig aufwärts und hat man auf das eine oder andere spekuliert, dann trifft das nicht ein und dann geht es halt abwärts. Gut, das war der Aktienmarkt, ne?
Ja, das war aber eine Blase und jeder, der einigermaßen vernünftig war, hätte eigentlich wissen müssen, dass es so nicht weitergeht. Genauso wie im Moment mit Klima und so weiter, dass es so nicht weitergeht, wie es also weitergegangen, wie es also bisher gelaufen ist, müsste eigentlich jedem in dem Sinne klar sein mit Wachstum und allem drum und dran. Und spätestens nach dem letzten Hochwasser, wo wir also schon beim ersten Thema wären, ne?
War auch eine Zäsur, gerade hier für die nordhessische Region, also die Nordspitze Nordhessens. Ja.
Wenn also in den allgemeinen Hessen-Nachrichten über HR3 und über Radio FFH und so weiter schon die Namen Hofgeismar und Trendelburg in jeder Nachrichtenausgabe erwähnt werden, dann weiß man schon, hier ist eine Menge passiert, ne?
Das ist so. Wobei eben Hofgeismar und Trendelburg liegen ja dicht zusammen, aber die Schwere der Auswirkungen liegen weit auseinander. Klar, auch in Hofgeismar, ich meine, ich kann ja im Wesentlichen nur für Hofgeismar sprechen, gab es Einzelschicksale, die dramatisch waren, wo wirklich bis zur Unbewohnbarkeit einzelne Häuser betroffen waren. Aber in Trendelburg mit Kotzbüren muss ich keinem was erzählen, der hier zuhört, die werden es alle wissen. Das war mindestens im Ortskern, also Großteil des Ortes, apokalyptisch.
Es ist Gott sei Dank also gesundheitlich niemand zu Schaden gekommen. Das
Was ein
heißt also,
Wunder ist.
was ein Wunder ist. Also es ging in dem Sinne um Sachschaden. Ich habe einzelne Bilder und Videos gesehen, wo ich mir wirklich gedacht habe, also entweder wir hatten ein wahnsinnig starkes Unwetter oder Gürtel hat mal wieder Glasfaser verlegt, weil die Bürgersteige waren aufgerissen.
Ich weiß immer gar nicht, was ihr alle mit Goethe habt. In Hofgeismar läuft das. Es dauert, aber es ist alles Paco.
Ja, ich habe mir hier auch sagen lassen, dass also einzelne hier, ich weiß jetzt nicht, ob alle, aber einzelne hier in Deise mittlerweile einen Internetanschluss über Gürtel haben. Und ich weiß also von einem Freund von mir, der mir also dann stolz berichtete, dass er also mittlerweile mit 5 Megabyte pro Sekunde runterladen kann aus dem Internet.
Das ist ja schon mal, also vor 30 Jahren wäre das insbesondere von der Downloadgeschwindigkeit her enorm gewesen.
Ich meine, ich habe einen anderen Anbieter und ich habe noch Kupfer und ich kann hier mit 8 bis 9 Megabyte pro Sekunde runterladen, aber
Ei.
dafür habe ich ja auch nur Kupfer. Das heißt also, es ist nur alte Technologie. Das heißt also mit anderen Worten, wenn ich also, ich muss meine Erwartungen runterschrauben, wenn ich also mit der neuesten Technik gehen wollte, oder?
Also es gibt tatsächlich in Bereichen Hofgeismars Leute, die haben ihre 1 Gigabit. Das ist für mich ja schon fast unvorstellbar, da ich ja nun weit draußen wohne und kabelgebunden gar nicht ins Internet gehen kann. Aber wir kommen vom Thema weg, ne? Wir waren bei Wasser.
Ja.
Ist zwar auch Infrastruktur, Wasser, aber da mal ganz anders.
Ja, ich wollte es nur mal gesagt haben, weil die meisten speichern ihre Sachen, die sie aus dem Internet runterladen, dann auf einer USB-Platte. Und dass eine USB-Platte dementsprechend auch irgendwo Zeit braucht, um das Ganze wegzuspeichern. Naja, wollen wir da nicht drüber reden. Aber auf der anderen Seite, bei euch gab es irgendwie ein Becken, das kurz davor war, überzulaufen.
Ja, man muss das ja in Hofgeismar so sehen. Insbesondere betroffen ist im Hofgeismarer-Bereich, wenn es um Fließgewässer geht, regelmäßig ja die Esse. Die Esse auf dem Hofgeismarer-Bereich startet letztendlich über die Lempe als Zufluss in Hombressen. Und dann geht es durch Karlsdorf und Hofgeismar weiter bis nach Hümme. Und da geht es ja dann auch schon in den Trendelburger Bereich über Stammen und Trendelburg selber. Und in der Tat, wir haben ein mittlerweile über 20 Jahre altes Regenrückhaltebecken, also ein großes Becken, das einfach nur dazu da ist, drohendes Wasser aus dem Wald, was auf Hombressen zuläuft, dann zurückzuhalten und gleichzeitig gesteuert abzugeben. Das hat in der Spitze bis 18 Kubikmeter pro Sekunde Zulauf gehabt. Und der definierte Ablauf, der dann auch das Maximale, was man ableiten kann, bedeutet, sind 7 Kubikmeter. Und da ist, wenn ich in der Grundschule aufgepasst habe, 11 Kubikmeter Differenz. Und diese 11 Kubikmeter laufen jede Sekunde dann quasi in dieses Becken zusätzlich hinein. Und irgendwann würde es überlaufen. Und es stand einen knappen halben Meter unter dem Peak, also dem obersten Punkt. Und dann würde es gesteuert, also da gibt es einen definierten Überlauf, natürlich dann eben diese mehr als 7 Kubikmeter durch den Ort Hombressen, dann eben folgen Karlsdorf, Hofgeismar und Hümme schicken. Hätte nicht gleich bedeutet, dass Hombressen komplett unter Wasser gestanden hätte. Allerdings hätte er sicherlich mehr als eine Handvoll Keller dann betroffen. Das ist klar. Aber ohne dieses Rückhaltebecken wäre Hombressen im Ortskern ähnlich wie Kotzbühren ausgesehen.
Ja, ich meine, ich habe mir sagen lassen, dass hier in der Gegend, gerade in Wilmersen, da gibt es ja diese Fischzucht, Forellenzucht, die waren also unglaublich betroffen,
Ja, die waren im
weil
Prinzip
die waren.
einmal dem Boden gleichgemacht, ne?
Ja, und die Forellen waren in dem Sinne alle weg.
Ja, die überlebt haben, sind jetzt Richtung Nordsee und müssen sich auf Salzwasser einstellen.
Ja, dafür haben wir auf der anderen Seite, aber gerade in dem Bereich hatten wir jetzt Störche hoch drei, die sich die ganzen Fische da von der Wiese runtergepickt haben.
Na klar.
Und man glaubt gar nicht, wie viele Störche plötzlich hier in der Region sind. Also man sieht manchmal wirklich Schwärme von Störchen hier übers Haus ziehen. Und mit Störchen können wir uns ja wirklich nicht beklagen dieses Jahr, ne?
Also das
Also
hat in
das
den
ist.
letzten Jahren deutlich zugenommen, weil auch die entsprechenden Nistmöglichkeiten gegeben wurden. Und da sieht man eben so die ein oder andere Naturschutzmaßnahme, die wirkt. Und klar, die waren natürlich unterwegs. Die hatten, wie sagt man so schön, Fettlebe.
Ja, ich finde das toll, weil aus Neuss, also wo ich ursprünglich herkomme, also vom Niederrhein, da kannte man Störche eigentlich in dem Sinne bloß aus dem Zoo. Das heißt also, die haben denen dann die Flügel gestutzt und die sind dann da über die Wiese marschiert, in irgendwelchen Zoos in Krefeld oder Köln oder wo auch immer. Aber Störche so in freier Wildbahn und wirklich, dass man wirklich hier Dutzende von Störchen sieht, das kannte ich vorher nicht und das finde ich toll. Das finde ich wirklich toll.
Ja, und wir haben auch mittlerweile in jedem Ortsteil eigentlich mindestens eine Nisthilfe und die werden auch sehr gut angenommen, muss man ganz klar sagen. Hätte ich auch in der Deutlichkeit nicht gedacht, wobei, also hätte ich nicht gedacht, ist auch schon viele Jahre her und die Entwicklung gibt dem Ganzen recht. Und bei sowas, ich sag mal so, des einen Leid ist des anderen Glück und bei den Störchen ist es nicht anders, ne? Die haben dann die Gunst der Stunde genutzt und sich mal richtig satt geschnuckt.
Also ich möchte sagen, wir sind also in dem Sinne aus dem Unwetter, das wir ja definitiv hier hatten, sind wir eigentlich relativ glimpflich rausgekommen, also zumindest ohne Personenschäden rausgekommen.
Ja.
Aber natürlich, was das Finanzielle angeht, die Stadt Trendelburg und auch andere Städte hier haben also dort Konten eingerichtet, wo man hinspenden kann, wenn man also sagt, okay, ich möchte die Leute, die da wirklich betroffen waren, auch unterstützen. Und ich möchte auch jeden auffordern, der vielleicht ein paar Euro zu viel oder ein paar Euro übrig hat oder wie auch immer, weil da helfen schon 10 Euro, die man dahin überweist. Und ich glaube, dass die Städte sich damit nicht sanieren, sondern dass das wirklich in die Beseitigung der Unwetterschäden reinfließt. Und aufgrund dessen finde ich das eine tolle Aktion.
Also da kann ich für die Kollegen, die Spendenkonten eingerichtet haben, Hofgeismar gehört aufgrund der Tatsache, dass in Relation zu dem, was bei anderen stattfand, nicht dazu. Denn die bei uns Betroffenen sind im Regelfall auch tatsächlich wenige gewesen, aber die waren jeweils recht gut versichert. Es gibt aber insbesondere in Kotzbühren einige, die natürlich in dem Bereich waren, wo keiner an eine Elementarversicherung gedacht hat. Und die stehen jetzt buchstäblich sowohl was eine Versicherungsabdeckung angeht, als auch generelle Unterstützung vor null. Und das kann ich definitiv sagen für die Kollegen, insbesondere für Trendelburg, aber auch für Wesertal, wo ja auch starke Schäden waren und dann schon abgeschwächt Karlshafen und Reinhardshagen. Diejenigen, die gerade in Trendelburg an dieses Spendenkonto überweisen, diese Mittel werden direkt bei denen ankommen, die bedürftig sind. Und da wird man Mittel für entwickeln, wie man das möglichst gerecht verteilt. Und es wird kein Cent, nicht mal für irgendwelche Ausgaben bei der Bearbeitung oder sowas, sondern die Stadtkasse steuert eher noch was dazu.
Ja, das ist wichtig, weil auf der anderen Seite, ich weiß es ja selber, weil vor 2 Jahren oder so ist drüben ja das Haus abgebrannt hier auf der anderen Straßenseite.
Ja.
Und das ist ja nicht nur wirklich der materielle Schaden, sondern die Leute, die leiden ja auch unter dem, was da wirklich kaputt gegangen ist, an Erinnerungen, an Dingen, die also, und wenn es bloß ein Fotoalbum war, das also dann doch im Keller gestanden hat, wo man aber immer gesagt hat, okay, das hole ich mir hin und wieder mal raus und gucke mir die Bilder an von damals, von den Kindern und so weiter. Und das sind alles Sachen, die sind jetzt weg. Und ich möchte also sagen, dass die Leute, die also dann auch einen emotionalen Schaden oder Verlust oder wie auch immer erlitten haben, dann nicht auch noch auf den finanziellen Kosten zum größten Teil hängen gelassen werden sollten.
Ganz genau so ist es. Und das sind halt Dinge, die lassen sich mit Geld auch nicht wiederbringen.
Eben.
Ja, und
Und
deswegen kann man da auch ganz klar sagen, ein herzliches Dankeschön, das möchte ich an dieser Stelle ganz, ganz besonders betonen. Auch und insbesondere an die Feuerwehrkameradinnen und Feuerwehrkameraden, an DRK, an sonstige Freiwillige, ob das Gewerbebetriebe waren, die Maschinen gestellt haben, Lohnunternehmen und Landwirte, die mit Schaufel und Wagen losgefahren sind und, und. Denen allen ein ausdrückliches Dankeschön, gerade aus den Gebieten, die nicht so direkt betroffen waren. Da hätte man ja auch sagen können, lass die mal machen. Nein, aus dem gesamten Altkreis sind bis hin Grebenstein und Co. Menschen losgefahren mit schwerem Gerät und haben da Räumen geholfen. Nicht ganz so schick war das insbesondere an den ersten ein, zwei Tagen, die Hofgeismarer Feuerwehr unter anderem sehr viel dafür aufwenden musste, Schaulustige mit fremden Kennzeichen aus der halben Republik davon abzuhalten, nach Kotzbühren reinzufahren. Das ist wiederum nicht so schick. Also wer jetzt hier zuhört und meint, er musste da mal neugierig stibitzen und sonst was, sowas geht
sollte
gar
sich
nicht.
schämen.
Also genau, der sollte sich wirklich schämen. Ich weiß nicht, wie solche Menschen morgens noch frohen Mutes in den Spiegel gucken können. Denn die Einsatzkräfte, die da den Verkehr geregelt haben, die sind freiwillig immer zur Stelle, wenn es auch brennt. Und die wären sicherlich lieber auch gewesen beim Aufräumen in Kotzbühren. Aber nein, wir mussten mehrere Dutzend Leute abstellen, nur um Schaulustige davon abzuhalten, nach Kotzbühren reinzufahren. Das war auf der Hofgeismarer Seite in der Grenze zu Trendelburg. Und das wird an anderer Stelle nicht anders gewesen sein. Das finde ich traurig. Aber das lassen wir mal
Trotzdem für
außen
all
vor.
diejenigen, die
Ich.
geholfen haben, ein
Ganz genau.
ganz herzliches Dankeschön
Das möchte ich
und
betonen.
das nicht nur von dir, sondern eben auch hier von uns, auch von mir, auch vom Ralf, auch von Rio. Ein ganz herzliches Dankeschön, weil da kann man sich dann doch irgendwo, es gibt eine Menge Leute, auf die kann man sich verlassen und ich sag mal, Idioten hat man immer dabei, ne?
Und wenn ich das sehe, wie die Freiwillige Feuerwehr und auch, gerade bei meinem Bauhof habe ich es mitbekommen, dann direkt losgefahren sind und mithaben, organisieren, helfen oder eben selber auf Maschinen saßen und geräumt haben, wie auch das THW und die Katastrophenschutzorganisationen haben ja wirklich schweres Gerät gerade nach Kotzbühren geschafft, was dann auch mit anderen Dimensionen mal straßenfrei gemacht hat, als der Durchschnittsbagger, der hier so in der Region unterwegs ist und dann eben die Freiwilligen dazu, die sich mit den Shuttle-Services, die dann eingerichtet wurden, eben nicht das eigene Auto noch als Blockade irgendwo auf dem Weg stehen lassen, sondern geordnet auf dem Parkplatz und dann reingefahren sind mit anderen zusammen nach Kotzbühren. Da, das macht einen schon ein bisschen emotional, dass das geklappt hat. Dankeschön dafür.
Eben. Und ich sag mal, so eine Gebäudeversicherung, man muss es sich ehrlich gesagt auch erstmal leisten können, weil die Gebäudeversicherung hier für dieses Gebäude, in dem ich hier wohne, die liegt allein nur für das Gebäude selber bei, ich glaube, etwas über 1.500 € im Jahr.
Ja, ich kann von einem jetzt in diesem Zusammenhang, ich nenne natürlich keinen Namen, aber wer so ein bisschen sich was vorstellen kann, weiß, von wem ich rede, von einem Betrieb, der eben auf dem Hofgeismarer-Bereich sehr betroffen war, der zahlt und ist jetzt dankbar, dass er es nicht gekündigt hat, jedes Jahr fünfstellig an Versicherungsprämien, insbesondere eben gegen Wasserschäden. Das zahlt sich jetzt im Wortsinne tatsächlich aus.
Ja. Wobei man da ganz ehrlich sagen muss, wenn das mit der Klimaveränderung so weitergeht, dann wird das nicht das letzte Mal gewesen sein, weil es sind immer einzelne Regionen, wie damals auch das Ahrtal, die dort betroffen sind, weil eben die Luftmassen dazu führen, dass also sich Wolken wirklich an ein und derselben Stelle komplett abregnen. Und ja, wir müssen da für die Zukunft ganz ehrlich schauen, dass wir uns davor schützen können.
Ja, Ja, an einer Stelle darf ich nicht korrigieren, sondern vielleicht nochmal ergänzen. Es ist tatsächlich so, durch die grundsätzliche Erwärmung, und da geht es um Zehntelgrad, das ist ein rein physikalisches Phänomen, laden sich, also die Kurzform ist, Wolken laden sich noch deutlicher auf und regnen verstärkt ab. In diesem Zusammenhang war aber gerade das Thema nicht das allein starke Abregnen, das gab es auch in der Massivität in der Vergangenheit schon öfter, das Hochwasserrückhaltebecken in der Lempe oberhalb Hombressens war in den 20 Jahren drei oder viermal schon so voll. Das Problem war diesmal, und das hatte halt Gottsbühren zu schaffen gemacht, aber auch bei uns auf dem Stadtgebiet Hofgeismars im Ortsteil Hümme, dass es nicht einfach nur stark geregnet hat und weitergezogen ist, sondern dass durch Windkonstellationen und so weiter das Unwetter mehrere Male zurückgekommen ist und gekreiselt hat. Und deswegen das reine Aufladen der Wolken, das wird auch zukünftig zunehmen. Wie gesagt, da geht es um wenige Zehntel Grad, da geht es um Kondensationspunkte, bla bla bla, wollen wir jetzt hier nicht ausführen. Und das führt zu heftigeren Regen. Aber insbesondere die Tatsache, dass sich das Ganze eben hier mehrmals auch zurückgedreht hat, das war schon praktisch vorbei, kam zurück. Und das mehrmals, das hat die Massivität und diese 160, 170 Liter zum Teil pro Stunde dann eben runterkommen lassen. Und leider, also eigentlich Gott sei Dank, aber leider war ich ja in der Nacht von dem besagten Donnerstag auf Freitag noch mit ein paar Tagen Urlaub gesegnet und in Dänemark. Und ich habe dann mitten in der Nacht, ich habe die Nacht durchtelefoniert da im Urlaub mit Landkreis, mit Feuerwehr, mit Bauhof und. Ich habe das auf
Hast
dem
die Leute von der
Wetterradar
Arbeit
sehr.
abgehalten, oder was?
Bitte?
Hast die Leute von der Arbeit abgehalten, oder
Genau,
was?
genau. Ja, heute können wir drüber lachen. Da im Urlaub ging es mir gar nicht so gut, weil du kannst, da bist ja machtlos. Du kannst ja nur dem einen oder anderen sagen, komm her, du hast anderes zu tun, ich sitze hier, die Nacht ist sowieso für mich gelaufen, ich telefoniere und organisiere das. Und hast dann nebenbei dauernd den Blick auf diesen Wetterradar und die Wolken kommen immer wieder zurück. Da kriegst du, keine Ahnung, kriegst du Schnappatmung. Und ich glaube, viele haben das eben nicht so auf dem Schirm gehabt, weil die ganz andere Sorgen hier vor Ort hatten. Und deswegen ist es mir sehr, sehr bewusst, ich sehe immer noch die Wetterkarte vom Deutschen Wetterdienst, die ich ja quasi täglich nutze vor mir, wie das sich immer wieder gedreht hat. Das war unglaublich. Also eine solche Konstellation, und ich habe die Wetterkarte jeden Tag vor Augen, weil das einfach genauer ist als Wettervorhersagen und irgendeine App mit einem schicken Symbol einer Sonne oder einer Wolke, sondern ich verfolge mit dem Radar den echten Zug der Wolken. Und dann siehst du, ich sag mal wenigstens auf 100, 200 Meter genau, ob es dich trifft oder nicht. Und da hast du gesehen, es kommt wieder. Und es ist weg und es kommt wieder. Und es war vorher dunkelgrün und gelb, was schon starken Regen bedeutet. Und es wird orange und rot. Und es kommt wieder. Das, ich sag mal so, das treibt dir schon echte Sorgenfalten auf die Stirn.
Das glaube ich dir. Ich meine, der Juli, seien wir ganz ehrlich, das war der, ich glaube, 14. Monat, in dem wir die 1,5 Grad, die wir ja damals beschlossen haben, Pariser Konferenz, gerissen haben. Und wir werden es auch weiterhin reißen, da gehe ich mal ganz stark von aus. Und die Wettervorhersagen für die nächsten, ja, nicht nur Wochen, sondern Monate sehen so aus, dass es wirklich weiterhin zu warm für die Jahreszeit bleibt hier in der Region. Also in Deutschland auch.
Ja, also letztendlich ist das ja ein weltweites Phänomen mit unterschiedlichen Ausprägungen. Fakt ist aber, es betrifft auch uns, aber eigentlich auch alle. Aber
So.
heute kann man ja auch in der Zeitung lesen, und das haben wir relativ schnell. Also ich war Donnerstag auf Freitag noch in Urlaub, wollte eigentlich das Wochenende noch im Urlaub sein, habe dann aber am Freitag abgebrochen und bin die 800 Kilometer von Dänemark hier runtergefahren, um mit Bauhof und Feuerwehr am Wochenende gleich hier was machen zu können. Und wir haben dann an dem Wochenende mit dem Landkreis zusammen direkt Kontakt auch zum Land Hessen gehabt. Und dann war ja auch Minister Posek direkt da. Und heute können wir es in der Zeitung lesen, dass die Anträge gestellt werden können für Unwetteropfer, wo dann das Land Hessen mit einer Summe X jeweils einspringt und Landkreise und Städte dann ihren Anteil noch dazugeben, sodass dann von öffentlicher Hand vieles, was da an den jeweiligen Schäden auch versicherungsmäßig und so weiter nicht gedeckt ist, zumindestens in Teilen, also nicht auf null, aber gemindert werden kann oder zumindest Unterstützung geliefert werden kann.
Davon von meiner Seite auch oder von unserer Seite auch an dich einen ganz herzlichen Dank.
Ja, ich habe nicht viel gemacht. Ich habe nur telefoniert und
Ja,
so weiter, ne?
nur,
Aber.
wie gesagt, wie viele Leute gibt es da draußen, die sagen, wenn ich Urlaub habe, habe ich Urlaub, da interessiert mich nichts mehr. Und es ist ja auf der anderen Seite für viele gar nicht nachvollziehbar, dass es halt ein ganz anderer Job ist, dass es eben kein, sage ich jetzt mal, und wenn es 40, 50, 60 Stunden in der Woche sind, die du also da ableistest, dass es etwas ist, wo du auch im Urlaub dich weiterhin drum kümmerst, ne?
Ja, also wer diesen Job ernst nimmt, der sollte schon zumindest in der Bereitschaft leben, auch in Wohlfühlzeiten jederzeit auf Abruf zu sein. Und wenn ich jetzt, ich sag mal, deinen Bürgermeister angucke, den Manuel Zeich, der war eigentlich krankgeschrieben, ist losgerannt, war auch als Feuerwehrmann im Einsatz und als Bürgermeister. Zum Dank hat ihn dann das Verschleppen dieser eigentlich nur Grippe oder Erkältung direkt eine Lungenentzündung
Ah,
eingebracht.
super.
Und da musste er ein paar Tage wirklich sich hinlegen, weil der Arzt gesagt hat, wenn du das jetzt noch 2 Tage machst, war es das mit dir. Aber gut, wer den Job ernst nimmt, der kann es auch nur so machen, weil dafür bist du da.
Deshalb ganz herzlichen Dank von dieser Seite. Kommen wir mal zu einem anderen Thema, weil ich habe jetzt gelesen, es gibt eine neue Heizzentrale für den Hessen-Campus in Hofgeismar.
Ja,
Was ist das?
der Hessen Campus ist im Kern die Herwig-Blankholz-Schule und die Albert-Schweitzer-Schule in Hofgeismar. Also einmal das Oberstufengymnasium, andererseits die Berufsschule. Das sind jetzt so die Kurzfassungen auf dem Gebiet. Ja, wie beschreibe ich das einem Ortsunkundigen? Also ich sag mal, bahngerichtet neben der Wohnbebauung im Bereich eben Magazinstraße, Casinoweg etc. Und dort ist vor mittlerer Weile, ich glaube 2 oder 23 Jahren, oder vielleicht auch so schon vor 25 Jahren, genau vor 22 Jahren ist die zweite Generation in, ich glaube, Karlshafen und Grebenstein eingebaut worden. Und dieser Kessel war ein bisschen älter, die sogenannte Holzhackschnitzelfeuerungsanlage eingebaut worden. Also mit Holzhackschnitzeln dann auf einer nachwachsenden Rohstoffen basiert die Heizung, die auch mit einem kleinen Nahwärmenetz, also von dem Bereich der Albert-Schweitzer-Schule aus, dann die Herwig-Blankholz-Schule und auch noch ein, zwei andere Liegenschaften des Landkreises dort in der Nähe mit Wärme versorgt. Und diese Heizungsanlage war abgängig und ist jetzt ersetzt worden, beziehungsweise der Einbau erfolgt in dieser Woche und dann wird es natürlich noch ein paar Zuarbeiten bedürfen mit diesem Warmwasserbehälter, der das Wasser ja erstmal zwischenspeichert. Ich glaube, 15 Kubikmeter sind das. Und ja, ergänzend wird es so sein, nach dem jetzigen Stand, die Stadt Hofgeismar schließt an dieses Nahwärmenetz auch den Feuerwehrstützpunkt und den Bauhof an. Und das ist so an der Stelle eine ja, Weiterentwicklung, eine Erneuerung eines ursprünglich mal als Pilotprojekt und man muss sagen, vielleicht aus heutiger Sicht auch testgestarteten Systems, dort mit dieser Technik eben mehrere Standorte zu heizen. Das hat sich bewährt. Der neuere Kessel ist natürlich 25 Jahre jünger, entsprechend effizienter, trotzdem ein bisschen kleiner und ist außerdem in der Lage, noch mehrere anzubinden. Und wir sind ja als Kommunen gehalten, diese sogenannte Wärmeplanung zu machen. Und ich gehe deswegen davon aus, dass wir in dem Bereich dann über die Wärmeplanung auch Möglichkeiten finden und eine Perspektive geben können, da in der Nähe Wohnbebauung auch anschließen zu können. Und dann als Partner, als Wärmelieferanten unter anderem die öffentliche Hand im Hintergrund zu haben, die ja, ist ja immer das bisschen was Problem, wenn du sagst, ich gehe an eine Biogasanlage, ich gehe an irgendeinen anderen Privaten, da hat man ja immer Angst, dass der vielleicht auch mal als Einzelunternehmer, keine Ahnung, wirtschaftliche Probleme kriegen könnte und, und. Das wäre an der Stelle ausgeschlossen und wird sich sicherlich mit anderen Projekten, wo wir auch über Nahwärme in Hofgeismar nachdenken und auch Projekte aktuell planen und in der Umsetzung schon sind, gut ergänzen.
Ja, das heißt also mit anderen Worten, ihr seid da auf jeden Fall auch für die Zukunft auf der sicheren Seite.
In dem Bereich schon, in anderen Bereichen Hofgeismars, ich meine, Hofgeismar ist ja nun zwar ein kleines Städtchen, aber so ganz klein auch nicht. Im Rahmen der Wärmeversorgung in den nächsten 10, 15 Jahren wird es einiges an Veränderungen geben. Und das ist ein kleiner Baustein dazu, der schon bestand und der in Zukunft sicherlich dann über eine Erweiterung noch mehr Bedeutung erfahren wird.
Und jetzt ein kurzer Werbespot.
Heute möchte ich euch mitnehmen auf eine Zeitreise der ganz besonderen Art. Es ist inzwischen fast genau 60 Jahre her, genau gesagt war es im Jahr 1964, da eröffneten Fritz und Irmtraut Klein in Hofgeismar einen kleinen Edeka-Supermarkt als für damalige Zeit sehr modernen Selbstbedienungsladen für Lebensmittel. Auf 200 Quadratmetern gab es damals neben den gängigen Lebensmitteln auch eine moderne Obstabteilung und eine Bedienungsabteilung für Käse und Salzheringe vom Fass. Ja, das war damals so. Aus diesem Geschäft ist im Laufe der Jahre und in mehreren Generationen einer der innovativsten und schönsten Supermärkte entstanden und durch die Gestaltung sogar einer der außergewöhnlichsten Edeka-Märkte und Supermärkte deutschlandweit. Und das alles, wie gesagt, bei uns hier in Hofgeismar. Das ist doch mal etwas, wo man als Hofgeismarer stolz drauf sein kann, oder? Ich rede vom Superhof Geismar im Würfelturmzentrum auf der Bahnhofstraße, bisher bekannt unter dem Namen Super 2000. Warum ich euch das erzähle? Weil ich es fabelhaft und motivierend finde, was Menschen erreichen können, wenn sie an etwas glauben und mit Herzblut und Liebe gemeinsam im Team an etwas arbeiten. Das ist die Liebe zu den Produkten, die zu einem großen Teil aus unserer Region stammen, aber vor allem auch die Liebe zum Kunden und das offene Ohr, das alle Mitarbeiter hier für die Wünsche der Besucher haben. Zudem ist vor kurzem das Geschäft mit viel Kreativität so umgestaltet worden, dass es eben nicht mehr dem typischen Edeka-Markt in Blau-Gelb entspricht, sondern auch dank künstlerischer Kreativität die Region, insbesondere die Stadt Hofgeismar, ihre Geschichte und auch ihre Geschichten widerspiegelt. Und das ist großartig. Das Gleiche ist auch für die nahe Zukunft mit der liebevollen Sanierung der Fassade geplant. Günstige Preise, die insbesondere auch dank der Edeka-Eigenmarken mit jedem Discounter mithalten können, dazu eine fantastische Auswahl an frischen Produkten wie Wurst, Fleisch, Fisch und Käse, Getränke, Weine und Spirituosen, Drogerieartikel und sogar frische Blumen sowie eine große Auswahl an Non-Food-Produkten werden präsentiert von kompetenten und freundlichen Mitarbeitern und das Ganze in einem Ambiente, das sich sehen lassen kann und das in Deutschland so einzigartig ist. Mit anderen Worten, hier macht es Spaß einzukaufen. Außerdem findet ihr in diesem Markt am Würfelturm eine Bäckerei mit Kaffee, die zum Verweilen einladen und einen Paketshop. Also alles in allem eine absolute 10 von 10 und eine klare Empfehlung von Auszeitradio und von unserem Podcast. Superhof Geismar findet ihr auf der Bahnhofstraße 1 in Hofgeismar und für diejenigen, die mit dem Auto hier hinkommen, ist sogar ein eigenes Parkdeck vorhanden. Viel Spaß bei eurem Einkauf im Superhof Geismar.
Werbung Ende.
Was steht denn für dieses Jahr noch an? Das heißt also, wo sagst du in diesem Jahr, Mensch, da müssen wir noch beigehen und da müssen wir noch eine ganze Menge machen oder auch Geld rein investieren oder wie auch immer, jetzt mal ganz abgesehen von den Schäden durchs Hochwasser und so.
Ich bleibe jetzt mal bei dem Thema jetzt der Fernwärmeversorgung, denn wir haben jetzt ja die sogenannte Wärmeplanung angestoßen. Das ist ein Projekt, wirklich flächendeckend zu schauen, wo du zukünftig mit verschiedenen Techniken eben dein Haus, deinen Gewerbebetrieb, deine Wohnung und so weiter heizen kannst. Da sind wir unter anderem auch in Abstimmung mit der GEWOBAG, das ist ja der größte Wohnungseigner jetzt hier im Hofgeismarer Bereich, aber auch in anderen Kommunen, und machen jetzt mit einem externen Büro für Hofgeismar genau diese Planung. Also wo ist es sinnvoll, mit Nahwärme zu arbeiten, weil du viele Menschen auf kurzer Strecke hast? Wo ist es vielleicht sinnvoller mit anderen Techniken, ob das eine Wärmepumpe ist oder was anderes? Die Technik spielt erstmal keine Rolle. Aber generell eine Übersicht dafür für uns zu erhalten und für die Bürgerinnen und Bürger geben zu können, was an einem Zeitpunkt X in der Zukunft an anderen Heiztechniken als Öl und Gas, die ja, ich will mal sagen, indirekt von der Bundesregierung abgekündigt sind, dann wirklich deine Wärmebedürfnisse decken kannst. Und dass das eine, was Planungstechnik angeht, auf der Umsetzungsseite, es gibt ja schon mehrere Wärmenetze in Hofgeismar. Wie gesagt, eins stand jetzt in der Zeitung mit dem Hessen Campus. Es gibt aber auch andere Netze, die sind im Aufbau oder schon vorhanden und die sind jetzt auf dem Wege der Erneuerung. Das heißt, da wird es auch mit Partnern zusammen dann jetzt daran sein, die Heizkessel zu erneuern, vielleicht auch mal Rohrleitungen auszutauschen, wo die Isolierung eben 20, 25 Jahre alt ist und auch wenn da Schäden sind, wo wir mit neuen Isoliertechniken das Ganze natürlich verbessern können. Und dann in dem Zusammenhang beispielsweise auch zu gucken, wo das Ganze für Altbestandsgebäude interessant ist. Denn das ist ja immer die Frage, wer jetzt in den letzten Jahren gebaut hat, hat ja meistens ein hocheffizientes Haus mit Wärmepumpe oder was auch immer. Aber das durchschnittliche Fachwerkhaus aus 1700 irgendwas, da ist ja die Heiztechnik durchaus anders anzugehen vielleicht. Oder auch im 60er, 70er Jahre Bau. Und das sind Punkte, wo wir gerade dran sind. Und um das in diesem Themenkomplex rund zu machen, das Gleiche gilt ja für unsere eigenen Liegenschaften. Da gibt es nicht nur den politischen Auftrag, sondern auch den verwaltungsseitigen Willen, da möglichst viele mit Wärmekollektoren oder auch PV auszustatten und auch andere Wärmetechniken zu nutzen. Das betrifft unser Schwimmbad, das betrifft die Kläranlage, das betrifft aber auch die Kindergärten und wie eben schon gesagt, den Bauhof. Nicht nur klimatechnisch, was Wärme angeht, sondern auch energietechnisch, was Stromgewinnung und so weiter angeht. Und so, und das ist jetzt, aber das ist ja nur ein Themengebiet, Energie, Umwelt. Ich könnte jetzt noch 23 andere nennen, aber ich glaube, das langweilt eher die Hörer.
Ich werde sowieso, was das Schwimmbad angeht, gemeinsam mit dir beziehungsweise gemeinsam mit jemandem, der also sich verantwortlich zeichnet, aus deinem Haus, also aus dem Rathaus, mal eine Sondersendung bezüglich des Schwimmbades machen. Das heißt, da hatten wir ja schon länger drüber gesprochen. Und es geht um das Bad am Park, wo ich also wirklich mittlerweile fast jeden Tag dran vorbeifahre. Und wo die Leute also auch alle, die reingehen, rauskommen, auch recht glücklich scheinen, mit ihrer Wahl ins Bad am Park gegangen zu sein.
Ja, wobei, also ein paar Baustellen haben wir natürlich an einer Immobilie, die jetzt deutlich viele Jahrzehnte hinter sich hat, auch. Aber die, die da sind, sind meistens nicht unzufrieden.
Nee, und da möchte ich halt in den nächsten Wochen irgendwann dann mal eine richtig schöne Sendung übers Bad am Park machen und auch den Leuten nicht nur die Mikrofone unter die Nase halten, sondern mich auch entweder mit dir oder mit einem Verantwortlichen aus deinem Haus mal über dieses Thema unterhalten, auch was wir vielleicht oder was ihr vielleicht da für die Zukunft vorhabt.
Und ja, das können wir sehr gerne machen, weil Verbesserungspotenzial gibt es da und da sind wir dran und das ist vielleicht auch dann alleine schon mal ein Thema in der Sendung wert. Und der Kollege, der das letztendlich in seinem Ressort, das ist die Abteilung 2, also das läuft bei uns unter Finanzen, in der Abteilung, weil da vieles, was unsere Liegenschaftsverwaltung angeht, auch läuft. Und der ist diese Woche noch im verdienten Urlaub und da sollten wir sicherlich nach der Sommerpause was machen können.
Mir ist, um mal auf das Thema für unsere heutige Sendung zu sprechen zu kommen, mir ist schlagartig bewusst geworden, in 4 Monaten ist Weihnachten.
Ja, plötzlich ist es ja, wieder da. Ich mein, ne?
Ist so. Weil man macht sich eigentlich keine Gedanken, wie schnell die Jahre rum sind. Und auf der anderen Seite ist es auch so, dass, ich sage jetzt mal, wenn man den Fernseher einschaltet, man kriegt eigentlich im Grunde genommen immer dasselbe zu sehen. Und man kann schon fürs nächste Jahr sagen, dass das Jahr anfangen wird mit dem Dschungelcamp, das ja im Moment auch gerade mal ausnahmsweise im Sommer läuft. Und dann kommt irgendwann, was weiß ich, Supertalent, Deutschland sucht den Superstar und so weiter. Es ist eigentlich im Grunde genommen immer das Gleiche. Und irgendwie, ich sag jetzt mal, die Leute, die kommen schlicht damit klar, dass wir im Moment eigentlich vor riesengroßen Veränderungen stehen, wenn wir auf der anderen Seite eigentlich sagen können, so medientechnisch läuft eigentlich immer das Gleiche. Ja. Und auf der anderen Seite ist es halt so, dass man sich gar nicht vorstellen kann, was nächstes, übernächstes Jahr alles passieren kann. Putin, Netanyahu oder auch Höcke hier in Deutschland oder auch was also die Situation in Frankreich angeht oder die derzeitige Situation in Italien und so weiter. Man kann sich nicht vorstellen, was dort alles passieren könnte. Nehmen wir bloß mal das Beispiel Putin, der also immer wieder mit den Säbeln rasselt und der immer wieder damit droht, die NATO anzugreifen. Und wenn er die NATO tatsächlich mal angreifen sollte, dann wird sich das Leben auch hier in Deutschland irgendwo stark umstellen. Trotzdem ist es so, dass die Leute eigentlich mit Veränderungen in dem Sinne ziemlich schwer klarkommen. Und ich erinnere mich daran, dass ich damals mit Lukas gemeinsam, weil da waren wir noch in Neuss, da hatten wir noch unseren Whirlpool und wir haben da drin gesessen und wir haben so überlegt, so auch was er für die Zukunft machen könnte und so weiter. Da wussten wir ja noch nicht, dass seine Zukunft so lange nicht mehr sein würde. Und da habe ich damals zu ihm gesagt, ja, ich möchte einfach, es ist mir egal, was du tust, ich möchte einfach, dass du glücklich wirst. Und ich habe ihm gesagt, aber tut mir leid, dasselbe verlange ich auch von mir selber oder das erwarte ich auch oder wünsche ich mir für mich selber auch, glücklich zu werden. Und Glück heißt eigentlich für mich diese Art von glücklich sein. Hat nichts zu tun irgendwie mit einem Lottogewinn oder knapp einen Unfall zu verpassen oder wie auch immer, sondern ja, beschreiben wir es mal als Zufriedenheit. Und das Komische ist ganz einfach, wenn ich mich hier, gerade hier in dem Bereich mit Leuten unterhalte, die also sehr schnell auf solche Themen kommen wie Regierung, Ampel, Lebensmittelpreise, Preise an der Tankstelle und was und das ist zu hoch und das ist zu niedrig und das ist zu krumm und das ist zu gerade und mal ist es zu warm, mal ist es zu kalt, dass ich hier so ein bisschen im Zentrum der Unglücklichen gelandet bin. Kommt mir irgendwie manchmal so vor, weil wenn ich das jetzt vergleiche mit Neuss, wir hatten jetzt einen neuen Nachbarn, ist schon Jahre her, und da haben wir draußen gegrillt und der kam gerade vorbei und dann hieß es, komm doch mal rüber, isst ein Würstchen mit und dann reden wir mal und so. Das sind solche Sachen, die vermisse ich hier so ein bisschen. Auf der anderen Seite maulen tun sie irgendwie alle.
Es ist auch als was, sagt der Nordhesse.
Ja, und genau das ist es, was ich hier irgendwie so seltsam finde. Die Leute beschweren sich gerne und oft und viel. Und gerade also, was irgendwelche Leute angeht, denen es schlechter geht, sei es jetzt Asylbewerber, die also aus Kriegsgebieten hier hinkommen, sei es Leute, die aus dem einen oder anderen Grund nicht arbeiten gehen können. Die meisten können es ja dementsprechend nicht und deshalb halt Bürgergeld beantragen und so weiter. Es wird gerne nach unten getreten und nach oben gebuckelt, aber irgendwie, dass man jetzt wirklich sagt, so, ich will doch auf der anderen Seite, und das ist wie genau das, was ich meinte, man weiß nicht, was ist nächstes Jahr, was ist übernächstes Jahr, was kommt da auf uns zu, und es wird eine Menge auf uns zukommen, auch ohne Putin und den ganzen Schrott oder Höcke, sondern auch was Klima und so weiter angeht. Das sehen wir ja von Jahr zu Jahr zu Jahr immer schlimmer. Dass die Leute irgendwie heute vergessen zu leben.
Ja, man hält sich gerne an den Sorgen fest. Das ist so. Also das Gefühl habe ich. Also insofern, ich kann das vom Eindruck her zum Teil bestätigen.
Ja, nur ich sag mal, wenn es also zum Beispiel heißt, die Hartz-IV-Empfänger oder Bürgergeldempfänger und so weiter, die kriegen viel zu viel Geld. Man könnte es doch auch umdrehen und könnte sagen, diejenigen, die arbeiten gehen, die kriegen viel zu wenig Geld. Mhm. Aber es ist viel leichter, nach unten zu treten, ne? Nur, ich sag jetzt mal, dieses allgemeine Wohlbefinden oder ein allgemeines Glücklichsein und ein allgemeines, weißt du, ich kenne selber, wir haben eine gemeinsame Bekannte, ich sag jetzt nicht, wer es ist, können wir mal offline drüber sprechen, die also sich da mit ihrem Mann was aufgebaut hat. Und diese Frau hat jetzt, hat vor 5 Jahren einen Hirntumor gehabt. Und der ist operiert worden. Und ich weiß, dass die also überall Knapsen sparen und überall sich Sorgen machen und dementsprechend sich selber nichts gönnen. Und ja, jetzt hat sie den zweiten Hirntumor und man hat auch was in der Lunge festgestellt. Und warum müssen die Leute eigentlich immer Hiobsbotschaften kriegen, bevor sie anfangen zu leben? Warum kann man nicht heute schon leben?
Ja, ich glaube, für viele ist das Tägliche einfach zu selbstverständlich und rast zu sehr an ihnen vorbei. Geht mir ja selbst nicht groß anders. Die Frage ist ja, anfangen zu leben ist ja für jeden individuell verschieden. Ich glaube, für viele würde schon reichen, wenn sie einfach wertschätzen, was sie haben, ohne noch besonderes Erlebnis hinten drauf packen zu müssen.
Ja, aber dieser Trott, ich selber kenne es ja, die Jahre werden immer kürzer, obwohl ich sagen muss, dieses Jahr habe ich wieder unglaublich viel gemacht und das Jahr kam mir so kurz gar nicht vor. wenn ich das jetzt vergleiche mit den Jahren in Neuss, wo ich also noch im Vertrieb gearbeitet habe, so meinen ganz normalen 0815, ich habe trotzdem immer geguckt, dass es irgendwas gab, wo ich mich drauf freuen konnte oder wo ich irgendwas Neues ausprobieren konnte oder wie auch immer. Bloß was Neues auszuprobieren, ist hier in der Region irgendwie so ein bisschen verpönt. Habe ich zumindest das Gefühl, dass die Leute, wenn irgendwas Neues auf die zukommt, dass viele Leute dann sagen, nee, also mit was Neuem, nee, lass mal. Also ich mache das so, wie ich das immer gemacht habe. Und ich finde das schade.
Ja, ich glaube, sagen, ich finde es schrecklich. Ich glaube, das ist jetzt kein Phänomen der Gegend, sondern generell, dass viele, oder andersrum, der Mensch als solcher ist ja erstmal behäbig, faul und ruht sich gerne auf dem aus, was er hat und ist als solcher nicht unbedingt risikofreudig, was ja jede Veränderung erstmal ist. Das ist ein Risiko in irgendeiner Art und Weise. Also ich verlasse ja meine sogenannte Komfortzone. Und mag sein, dass das hier ausgeprägter ist als anderswo, kann ich aber nicht beurteilen. Ich habe mein ganzes Leben hier gewohnt. Auf der anderen Seite allerdings weiß ich von vielen, die genau eben das leben, dass sie wirklich permanent nach vorne gucken und sich entsprechend verändern, anpassen, weiterentwickeln und das auch zum Lebensinhalt letztendlich wird. Aber ich glaube, die Fragestellung ist oder die Art der Fragestellung ist eine ganz entscheidende. Denn wenn du sagst, jetzt hier anfangen zu leben, glücklich sein, dann ist ja die Frage für den jeweiligen oder die jeweilige, wie definiert man denn Glück? Also für den einen ist es ja vielleicht gerade das, dass er keine großen Veränderungen hat, weil das schon seit 50 Jahren so war, wie es jetzt ist. Oder eben, dass es eine gewisse Bequemlichkeit gibt, in der man sich eingerichtet hat. Für den nächsten ist es vielleicht jeden Tag ein neues Abenteuer. Ich sag mal, für mich ist es was ganz Simples, wo ich regelmäßig einfach nur zufrieden bin, wenn ich weiß, Familie ist gesund und ich kann zu Hause auf der Terrasse sitzen oder sonst irgendwas zu Hause mit den Kiddies machen. Bessere Momente gibt's nicht.
Nö, das sehe ich vollkommen genauso wie du.
Na, also ich muss auch nicht groß in Urlaub fahren. Klar, das ist mal eine Abwechslung, dann kommt man mal raus, da ist was Neues, dann hast du auch so einen motivatorischen Restart. Du hast nochmal irgendwie einen Kopf frei, weil du mal einfach was anderes siehst und gerade im Urlaub vielleicht nicht jeden Tag dann den eigenen Kochlöffel schwingen musst und so weiter. Aber da sehne ich mich nach 2 Stunden, wenn ich schon da bin, eigentlich, oder freue ich mich schon wieder darauf, zu Hause zu sein, weil ich da so, das Umfeld habe ich mir ja so gebaut und habe ich ja so eingerichtet und Gott sei Dank auch eine Familie, mit der das so funktioniert, wie es für mich fein ist und deswegen macht mich das auch glücklich.
Also so definierst du Glück?
Ja, das ist zumindest eine Form davon. Da muss es auch nicht unbedingt so sein, keine Ahnung, dass du 100% fit bist. Und da habe ich mich auch glücklich und zu Hause gefühlt, als ich mal einen Knochen gebrochen hatte oder sonst irgendwas. Aber wo du dann sitzen kannst und sagst, oder du freust dich mal, ein Freund kommt vorbei oder irgendeine von den Freundinnen meiner Frau und dann sitzt du einfach auf der Terrasse, trinkst da vielleicht ein Kaltgetränk zusammen, muss auch nicht unbedingt ein alkoholisches sein, oder sitzt abends mal spontan am Esstisch und klönst und so weiter. Das ist so, da kannst du einfach mal abschalten von sonstigen. Und das ist Glück. Aber auch, das gehört auch dazu, ich hatte ja direkt jetzt hier vor unserer Aufnahme, habe ich ja gesagt, da habe ich ein Meeting mit ziemlich viel, muss mal gucken, wie es rauskommt. Das war tricky, aber ich bin auch glücklich, dass es so gelaufen ist, wie es gelaufen ist. Ne, also auch das gehört dazu. Also Glück definiert sich ja nicht nur durch Sachen, die man gerne macht, sondern auch mal, wo man vielleicht vor einer beschissenen Situation steht und guckt, wie man dann das gelöst kriegt. Also mich erfüllt es auch, Sachen geregelt zu kriegen, von denen ich ganz genau weiß, das mag jetzt eingebildet klingen, von denen ich ganz genau weiß, wären andere jetzt an meiner Stelle, käme die Lösung nicht zustande. Aber ich glaube, die ist für die Entwicklung von vielen anderen Menschen, nicht meiner persönlichen. Dafür ist es in Anführungsstrichen, dann doch nur ein Job, auch wenn ich ihn anders wahrnehme. Aber dann erfüllt es mich und macht es mir glücklich, dass das geklappt hat.
Ich meine, ich hatte damals, als ich noch bei Cisco und so weiter gearbeitet habe, hatte ich einen sehr erfüllten Tag in dem Sinne, wo, ich sage jetzt mal, wo du also ohne weiteres dann morgens losgefahren bist, Richtung Süden, bis abends aus Richtung Norden wieder nach Hause gekommen und hattest 500 Kilometer auf der Uhr und hast in der Zeit 4 Gespräche geführt oder wie auch immer. So, und was ich gemerkt habe, ist ganz einfach, ja, es war also so, dass es mich schon irgendwo so ein bisschen stolz gemacht hat, wenn aus diesen Gesprächen dann auch Aufträge geworden sind. Und wo ich dann gesagt habe, okay, du machst deinen Job richtig, du machst deinen Job gut. Ich muss aber sagen, glücklich in dem Sinne war ich nicht, war ich wirklich nicht. Glücklich war ich dann, als ich 2009, ich weiß es noch, als wäre es heute gewesen oder gestern gewesen, wo ich 2009 wirklich die Reißleine gezogen habe. Und wirklich gesagt habe, so, also Schluss damit. Es hat mich auf gut Deutsch wahnsinnig viel Geld gekostet. Weil ich hatte damals ein unglaublich hohes Gehalt. Also für diejenigen, die also da ihr 0815-Jobs machen. Ich hatte teilweise auch ein fünfstelliges Gehalt auf dem Konto. Hat es mich glücklich gemacht? Nein, es hat mich nicht glücklich gemacht. Weil das war nichts, wo ich jetzt in irgendeiner Weise sagen könnte, so, es hat mich noch nicht mal befriedigt in dem Sinne, ganz im Gegenteil. Weil dadurch, dass ich halt das Geld hatte, konnte ich Sachen machen, die mich nicht gefreut haben, mehr so wie Sachen, die ich heute mache, weil ich nichts dafür tun musste in dem Sinne, also außer das Arbeiten, aber nichts in dem Sinne, ich sag mal, es ist klar, in bestimmten Bereichen wird dir das Geld hinterhergeschmissen. Und wenn da also, wie wir damals, wir hatten also dann, wir waren oben an der Ostsee, ich hatte vorher ein Zelt gekauft, ich wusste gar nicht, dass es Zelte gibt für 2.500 Euro. Meine Frau hat mich eines Besseren belehrt, weil ich wollte unbedingt zelten gehen und sie hat gesagt, dann suche ich mir das Zelt aus. Das Zelt hat 2.500 Euro gekostet, was sie sich ausgesucht hat. Ich meine, das hätte bei Aldi auch ein billigeres sein können, aber okay. Und dann sind wir oben an die Ostsee gefahren und natürlich so nach 5 Tagen hat meine Frau dann gesehen, Mensch, da hinten geht 17 schönen Wohnwagen zu kaufen, dann haben wir den Wohnwagen gekauft. Und hatten den dann da oben stehen. Der Hansapark, sowas wie das Phantasialand, ich weiß nicht, ob der Hansapark was sagt.
Ja, sag mir was.
Mit Achterbahnen und so weiter. Und mein Sohn, der war damals zu der Zeit gerade 3-4 Jahre alt, so um den Dreh. Und dann haben wir halt gesagt, okay, wir sind in den Hansapark reingegangen, wunderbar, alles toll. Weißt du was, wir holen jetzt Jahreskarten für den Hansapark, dass wir immer da rein und raus gehen können. Danach war der Hansapark auch nichts Besonderes mehr. Er hat mich dann auch, wo ich beim ersten Mal gesagt habe, ey, super, und weißt du, diese Atmosphäre von einem Freizeitpark, ich finde es immer noch toll, wenn ich heute in Phantasialand reinkomme oder Europapark oder wie auch immer oder der Efteling oder was es da nicht alles gibt. Aber diese Atmosphäre war nichts mehr wert in dem Sinne, weil ich halt, wir hatten zu dritt, hatten wir jeder eine Jahreskarte und dann konntest du auch mal um 15 Uhr da rein, wenn sie um 18 Uhr wieder zugemacht haben und so. Und es war nichts mehr wert. Das ist genau wie mit der Musik. Weißt du, früher habe ich mit der Musik, bin ich hingegangen und habe also mir wirklich so bestimmte Singles oder bestimmte LPs, die ich haben wollte, habe ich mir zusammen gebettelt. Bei Mutter, bei Oma, bei Onkel Willi, bei der Tante und so weiter, bis ich dann das Geld zusammen hatte und dann ganz stolz in den Plattenladen gegangen bin und habe mir da die LP oder die Single oder wie auch immer gekauft. Heute ist es so, dass jedes Musikstück ist eigentlich nur noch einen Mausklick entfernt. Ist egal, ob es jetzt die Musik von früher war oder ob es die Musik von heute ist. Weißt du, was weiß ich, Beyoncé hat ein neues Album rausgebracht. Dann brauchst du bloß bei YouTube reinzugehen, da kannst du dir das ganze Album von vorne bis hinten anhören. Es ist nichts mehr wert, weil du nichts mehr dafür tun musst. Und ich war nicht glücklich. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich war nicht glücklich. Auch heute, ich spiele immer noch regelmäßig Lotto, also Euro-Jackpot. Ich weiß aber auf der anderen Seite, wenn ich jetzt diese 120 Millionen gewinnen würde, es würde mich nicht glücklich machen. Würde es nicht. Ganz im Gegenteil, sehr wahrscheinlich. Es würde mich todunglücklich machen, deshalb, weil ich muss für das, was ich da tue, nichts mehr tun. Wenn ich heute sage, so wie jetzt die Tage, wo ich also für die Sponsoren, vielen Dank nochmal an Superhof Geismar, für die Sponsoren dann ein bisschen rumtelefoniert habe und wir werden auch in dem nächsten und im übernächsten Monat wieder Sponsoren haben. wenn ich dann dahin fahre und mich mit den Leuten unterhalte und die Leute mir dann sagen, Mensch, das ist eine super Idee und das machen wir. Und ich weiß, ich kann dahinter stehen, weil ich weiß, das Radio ist gut und unsere Podcasts sind gut und so weiter, dann macht mich das glücklich. Wenn ich auf der anderen Seite aber wüsste, Mensch, du hast da, was weiß ich, wie viele Millionen auf dem Konto, ist doch eigentlich im Grunde genommen scheißegal, ob du einen Sponsor kriegst oder ob du keinen Sponsor kriegst. Würde mich das dann noch glücklich machen? Ich weiß es nicht, ich glaube eher nicht.
Ich glaube auch eher nicht.
Und genau das ist es, weißt du, andere nichts gönnen, sei es jetzt Bürgergeld oder wie auch immer, oder sich selber nichts gönnen oder sonst irgendwas. Weißt du, das ist genau das, was du gesagt hast. Erstmal gucken, was hat man denn überhaupt? Nicht über den Zaun gucken und gucken, was hat der Nachbar? Was für ein Auto fährt der Nachbar? Sich lieber drüber freuen, dass man selber, weißt du, ich fahre da so eine Gurke, so einen alten Chevy, der hat mittlerweile 130.000 auf dem Tacho, der zieht keinen toten Hering mehr vom Teller. Aber ich weiß, ich komme von A nach B und mir ist es doch scheißegal, ob ich jetzt 10 Minuten oder eine Viertelstunde früher losfahren muss oder wie auch immer. Aber ich weiß, ich komme von A nach B. Ich brauche kein anderes Auto. Ich will auch kein anderes Auto, weißt du? Ich will auch nicht über den Zaun gucken und dann sagen, Mensch, der hat sich da gerade ein Elektroauto oder wie auch immer gekauft und dann missgünstig oder neidisch darüber gucken und dann sagen, Mensch, also das macht mich unglücklich, dass der ein besseres Auto fährt als ich. Bloß das ist was, weißt du, warum gehen die Leute hier hin und beschweren sich zum Beispiel über die Bürgergeldempfänger, obwohl man sie gar nicht gefragt hat, die also dann angeblich ohne irgendwas zu tun dann Geld kassieren und so weiter und so fort. Sei doch lieber froh, dass du einen Job hast. Sei doch lieber froh, dass du dir die Pizza abends noch leisten kannst. Sei doch lieber froh, dass du ein Dach über dem Kopf hast, dass du abends heizen kannst, wenn es kalt wird. Weißt du, das ist das, was ich als glücklich beschreibe. Glücklich ist ganz einfach, ja, dafür was tun zu müssen auf der einen Seite, aber auf der anderen Seite auch zufrieden zu sein. Und was mich zufrieden gemacht hat damals, 2009, wo ich die Reißleine gezogen habe, das war, dass ich mir viel mehr Zeit genommen habe für mein Kind, für meinen Sohn. Und das ist eine Sache, die mich heute noch wahnsinnig stolz macht, weil ich, weißt du, mein Sohn ist gestorben, aber ich habe sehr viel Zeit mit ihm verbracht und ich wusste, was es für ein Kind ist und ich wusste, was er für Interessen hat und er konnte mit mir über alles reden und ich war da, wenn irgendwas war und wenn er mit seinem Motorrad, habe ich ihm ein Motorrad gekauft, wenn er mit dem Motorrad liegen geblieben ist, dann habe ich mich ins Auto gesetzt, scheißegal was war und habe ihn mit dem Motorrad abgeholt und so. Und das sind eben solche Sachen. Nachher habe ich mit Lukas gesprochen und habe ihn gefragt, was würdest du denn gerne mal machen? So eine Art Löffelliste, ne? So, wo liegt das, was du gerne gemacht hättest? Und er sagte einfach nur zu mir, ich würde gerne nochmal mich in den Whirlpool legen. Ich würde gerne nochmal ins Aqualand nach Köln fahren. Aber das war in dem Sinne keine Löffelliste, weil er hatte das alles schon mal gemacht. Und das ist das, wo ich stolz drauf bin, weil ich es ihm in dem Sinne ermöglicht habe. Und das war nicht mit Unsummen von Geld oder wie auch immer, sondern mir ist es doch scheißegal, ob hier, wenn hier ein Asylbewerber aus der Ukraine kommt, ob der jetzt 500 Euro kriegt oder ob der 5.000 Euro kriegt. Es ist doch nichts, was mich in irgendeiner Weise betrifft oder was mich glücklich oder unglücklich macht. Wenn die Preise an der Tankstelle 2 Cent höher gehen, dann, und ich kann mir die 2 Cent trotzdem leisten, ist es doch nichts, was mich unglücklich macht. Oder sehe ich da irgendwas falsch?
Nee, ich glaube nicht. Also ich sehe das ganz ähnlich. Aber es gibt ja unterschiedliche Sichten auf die Dinge beziehungsweise Wahrnehmung. Aber eins haben sie, glaube ich, alle gemein. Und das ist, wenn man jetzt mal so einen Zufriedenheitsindex der Bevölkerung sich vor Augen führt, da gibt es ja auch immer wieder diese ganzen berühmten Untersuchungen. Ich glaube, das ist meine Meinung dazu oder meine Überzeugung, die zeigen im Prinzip nur eins auf. Also, wie gesagt, Glück oder Unglück und was einen zufrieden macht und unzufrieden, ist ja höchst individuell. Aber allgemein ist die Gesellschaft unzufriedener, vielleicht auch unglücklicher geworden. Das hat aber vielleicht nicht unbedingt, was viele ja behaupten, hier mit Corona und Nachfolgen und die Gesellschaft ist abgestumpft und tralala, sondern du hast vorhin einen entscheidenden Satz gesagt und der wird gerade an diesen Streaming-Diensten sehr, sehr deutlich. Es ist alles permanent verfügbar und eine Selbstverständlichkeit. Und diese Selbstverständlichkeit, die macht ja auch was mit der Psyche nach dem Motto, wenn selbst Grundbedürfnisse, ne, drehst einen Wasserhahn auf, Wasser fließt, beste Trinkwasserqualität. Kippst einen Schalter um, Strom fließt, egal ob Kühlschrank kalt, Licht ist an oder sonst irgendwas, selbstverständlich da. Internet, wenn es zu langsam ist, wird schon gemosert, ist selbstverständlich, dass das mit Highspeed da ist. Es gibt nichts mehr, wo man drauf hinarbeiten muss. Und selbst mit unteren Gehaltsklassen innerhalb unseres Landes musst du im Regelfall nicht befürchten, dass der Hintern kalt wird im Winter, sondern es ist alles da. Und daraus, also ich nenne es immer sozusagen gelebte Dekadenz, das ist immer so mein Stichwort. Ne? Also das sind alles jenseits dieser Notwendigkeiten und Grundbedürfnisse. Alles, was darüber hinausgeht, ist auch eigentlich schon gedeckt. Die Grundbedürfnisse redet gar keiner drüber, aber auch normale Wohlfühlfaktoren, für die du vielleicht vor 20 Jahren, vor 30 Jahren, also mindestens mal noch arbeiten musstest und nicht einfach nur sagen musstest, ist es einfach da. Und nochmal, das wird so schön plastisch an dem, du startest Spotify oder ich persönlich nutze YouTube Music und hörst dir irgendeinen Song an, der ist nur eine Suche oder vielleicht nur ein Klick weit weg und eben nicht das Ansparen und sich drauf freuen und warten, dass das Album rauskommt und dann losgehen in den Plattenladen oder ich habe damals relativ viele Kompaktkassetten, also die klassische Kassette gekauft und sowas.
Ja, ich auch.
Oder dann hinterher dann die CD und so weiter. Nee, das ist einfach da. Oder sich, keine Ahnung, drauf freuen, dass du wie vor 70 Jahren oder sagen wir mal vor 60 Jahren mit dem Käfer über die Alpen in Italien Urlaub machst. Nein, heute ist es ja selbstverständlich und du wirst ja schon schräg angeguckt, wenn du nicht zweimal im Jahr irgendwohin wegfliegst, weil es einfach geht und selbstverständlich ist. Also ich will es mal andersrum sagen, die Gesellschaft ist einfach satt. Und es gibt keiner zu, aber es ist so. Und eine satte Gesellschaft überlebt sozusagen ihre Ideale, für die sie mal gekämpft hat, für die sie sich eingesetzt hat, für die sie sich vielleicht auch hier und da aufgeopfert hat, aber die eben nicht selbstverständlich waren und war dann glücklich, eins dieser Ziele erreicht zu haben. Da das alles erreicht ist, aber du brauchst immer für deinen Hinterkopf, für deine Psyche und auch um dich selbst zu motivieren, brauchst du ja ein Ziel. Die Frage ist nur, welches Ziel willst du dir denn setzen, wenn im Prinzip alles schon da ist? Und das ist das, ich glaube, ein wesentliches Problem. Das ist alles gut, das ist Wohlstand, das ist alles supi, aber ich will es mal anders sagen. In einer anderen Unterhaltung habe ich alle, die da am Tisch saßen, erinnert daran, und das wurde mir damals von meinem Geschichtslehrer sehr plastisch vor Augen geführt und ich danke ihm heute noch dafür, dass diese Relationen mal klar geworden sind. Ich sage nur Ägypten, Mesopotamien und sonstige große Reiche, die waren einfach satt und sind irgendwann zerfallen. Und das ist vielleicht lächerlich, aber man sollte einfach mal drüber nachdenken. Wir sind auch alle satt und überfüllt und also das Maß ist bei allen schon übererfüllt. Und in so einer Situation hast du alle Probleme, glücklich zu sein. Und da hilft es manchmal, und ich sage es immer wieder, man kann auch mal, wenn man nach, da muss man jetzt nach Gottesbüren gucken und den einzelnen Betroffenen reden oder auch zu den wenigen einzelnen Betroffenen auf dem Stadtgebiet Hof Geismar. Oder man spricht mal mit den Flüchtlingen und wie gesagt, wir haben bei uns im Haus immer mehrere Wohnen, beziehungsweise die zumindest bei uns in der Wohnung unterkommen aus der Ukraine. Oder spricht man mit anderen, wo bestimmte Dinge eben von jetzt auf gleich nicht mehr selbstverständlich sind. Und da hilft ein bisschen Demut.
Ja, genau das ist es, was die Leute nicht mehr haben, nämlich genau diese, und sie können auch mit sich selber komischerweise nichts mehr anfangen. Also bei mir ist es so, weißt du, ich kann ja, ich habe ja selber, ich bin mit dem Tablet unterwegs, ich bin mit dem Smartphone unterwegs und so weiter. Und ich höre auch zum Beispiel ja auch gerne Podcasts von anderen Leuten und da gibt es sowas wie 42, der Filmpodcast wo ich mir dann denke, weißt du, ich höre mir das an und dann denke ich mir, Mensch, den Film, den könntest du eigentlich auch mal gucken. Und wo ich mir dann gedacht habe, Mensch, ich suche mir irgendeinen wie ein Dieter oder auch vielleicht einen von unseren Hörern oder wie auch immer, dass wir dann vielleicht auch mal einen Filmpodcast zusammen machen, dass wir dann vielleicht auch mal zusammen so oder mal über Filme reden oder wie auch immer, oder sei es Musik oder wie auch immer. Aber die Leute, die, weißt du, diese Behäbigkeit, dass du heute schon genau weißt, in einem Jahr läuft wieder das und das im Fernsehen. Du weißt ganz genau, das Jahr fängt wieder an mit dem Dschungelcamp. Du weißt ganz genau, weißt du, ich versuche immer jeden Tag irgendwie dazu zu bringen, dass ein Tag was Besonderes ist, weil wer weiß, wie lange wir noch haben, wo die Tage dementsprechend, wo wir uns das ja noch selber aussuchen können, weil nicht nur die AfD, sondern eben auch Putin und so weiter, man weiß nicht, auf was für Ideen die morgen kommen. Und statt jetzt zu genießen, dass es heute so ist, dass wir eigentlich die Möglichkeiten dazu haben, alle die Möglichkeiten dazu haben, glücklich zu sein. Macht mich schon ein bisschen traurig, dass ich sehe, wie viele Leute es nicht sind.
Ja, aber die Frage ist eben, wir werden sicherlich nicht allen helfen können als Gesellschaft. Also du wirst nicht jeden glücklich machen können, weil ich glaube, bei vielen fehlt dann auch eben die Einsicht, dass sie eigentlich schon alles haben und das noch zu toppen. Also ich mach's mal anders. Pareto kennt jeder, ne? Mit 20% Einsatz 80% erreichen. Jetzt haben wir diese 20%, die gibt's ja wie gesagt schon gar nicht mehr, und auch letztendlich als Gesamtgesellschaft haben wir ein Niveau erreicht, wo wir ganz ehrlich eigentlich schon bei 95, bei manchen auch schon bei 105% sind. Also was für einen immensen Aufwand müsstest du treiben, um mit so einem klassischen Motivationsaspekten da noch ein Glücklichsein obendrauf zu packen, wenn nicht die Person, um die es geht, sich selber gewisse andere Dinge zum Ziel macht oder auch als Motivationsaspekt akzeptiert. Ne, früher war es halt, keine Ahnung, in den ersten Jahren, da hast du dich gefreut, wenn du dir irgendein Handy gekauft hast, oder der eine oder andere hat sich ein anderes Auto, eine Klasse größer gekauft, der übernächste hat sich gefreut, wenn er plötzlich einen Garten fertig hatte, oder. Aber das ist ja alles, das Materielle ist ja alles da. Und manche sind ja auch mit sich selbst oder mit ihrer Familie nicht zufrieden. Also was willst du denen noch für eine Perspektive geben? Und das ist, glaube ich, massiv schwer.
Ja, obwohl, wenn du in eine Bücherei reisen gehst oder in eine Buchhandlung, da siehst du kilometerweise irgendwie diese Bücher, wie man glücklich wird. Also scheint es da doch einen Markt zu geben, ne?
Den Markt gibt es, aber ich glaube, der wird an der Stelle in sich wiederum nur zum Glücklichsein der Verleger bedient, weil die haben ja ein gewisses Interesse, oder auch diejenigen, die die Bücher schreiben, dass es damit eben dann wirtschaftlich funktioniert. Ob die dann inhaltlich den Kern dessen treffen, was den jeweiligen glücklich macht, da habe ich noch meine Zweifel.
Ja, ich finde bloß, wie gesagt, also es macht mich traurig, wenn ich also sehe, zum Beispiel, das war jetzt, was habe ich, das habe ich auch erwähnt in dem Podcast mit dem Kai. Wenn ich also sehe, dass weißt du, ich schneide ja Brot und verpacke Brot und so weiter für Altenheime und für Krankenhäuser und so weiter. Und das mache ich jetzt seit etwas über 3 Monaten. Und was meinst du, wie viel glutenfreie Brote ich in der Zeit geschnitten habe? Weil wir machen das für 5 Institutionen und überall sind ältere Leute drin. Was meinst du, wie viel, und ich verpacke ja in dem Sinne alles, was da hingeht. Was meinst du, wie viele glutenfreie Brote ich in der Zeit geschnitten habe? Lass es mich dir sagen, eins.
Eins?
Ein einziges. Okay. So. Und wenn ich dann sehe, wie viele Leute zum Beispiel bei Rio da, die ja in der Metzgerei arbeitet, da reinkommen und denen erzählt, ja, ist das und das, ist das auch glutenfrei, ist das auch laktosefrei, ist das auch, weil ich bin da allergisch, ich bin da empfindlich und was weiß ich, wo man ehrlich sagen muss, das hat schon mit Laktoseintoleranz nichts mehr zu tun, sondern das ist eine Massenhysterie, die wir im Moment haben. Gib den Leuten Gluten, gib den Leuten Laktose und sag ihnen, es wäre glutenfrei und laktosefrei. Die Leute kriegen nichts. Die kriegen gar nichts. Die kriegen weder Bauchschmerzen noch sonst irgendwas. Weil es im Moment so eine Massenhysterie da draußen gibt. Die Leute wollen unglücklich sein. Die Leute, weißt du, wenn ich mich da hinsetze, zum Beispiel, mir letztens passiert, da waren wir mal essen und dann saßen wir draußen. Ich habe mir eine Zigarette angemacht. Und am Nachbartisch sagt er, guckt mich dann einer an, den ich noch nie im Leben gesehen habe. Sie wissen schon, dass Rauchen ungesund ist. wo ich mir denke, so Alter. Und wenn? Also, was interessiert es dich? Weil das hat dich nicht zu interessieren, weil wir waren draußen, der war bestimmt 5 Meter von mir entfernt, hätte also von dem Rauch überhaupt nichts mitgekriegt. Aber so dieses, weißt du, auf der einen Seite eine Massenhysterie, auf der anderen Seite die Art, wie ich lebe, ist die allgemeine Art, wie man leben sollte. Und ich gucke nicht über den Tellerrand und ich sehe, da draußen gibt es eine ganze Menge Leute, die leben nicht so wie ich und das macht mich wahnsinnig unglücklich. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, da denke ich mir, vielleicht haben wir irgendwas im Trinkwasser, was da vielleicht nicht reingehört oder so, was den Leuten das Hirn aufweicht, weil mir ist es doch egal, wenn hier eine 70-Jährige anfängt zu kiffen und die findet das gut, dann mache ich mir da keine Gedanken, sondern ich freue mich für die, wenn sie es gut findet.
Ja.
Und stattdessen wird sich das Maul zerrissen, weißt du? Ich war früher, ich hatte Gott weiß was an Managern auf den Karten stehen. Heute habe ich einen Vertrag unterschrieben oder ich habe vor 3 Monaten einen Vertrag unterschrieben. Da steht drauf Hilfsarbeiter. Mache ich mich deshalb zum kleineren Menschen? Oder ist das irgendwas, wo sich die Leute drüber mokieren können und sagen können, Mensch, früher, da hat er also mit den großen Wölfen gepisst und heute kriegt er das Bein nicht mehr hoch oder sonst irgendwas. Heute bin ich viel glücklicher, als ich früher gewesen bin. Ganz einfach aus dem Grund, weil heute beziehe ich mich mehr auf mich selber und nicht nur auf mich selber, sondern ich nehme mich selber erstmal nicht so voll und ich freue mich, wenn es einem anderen gut geht. Und wenn der andere auf eine Art lebt, auf die ich nicht lebe oder in der ich nicht lebe, ist mir das vollkommen egal. Hauptsache, der fühlt sich wohl und Hauptsache, ich fühle mich wohl. Und solange mich keiner in irgendeiner Weise missionieren will und ich keinen missionieren muss, oder will oder sonst irgendwas. Braucht mir keiner plus. Die Leute kommen zu dir hin, ungefragt und drängen dir irgendwelche gesellschaftlichen Probleme auf, wo du dir denkst, so Alter, und wenn die nur die Hälfte kriegen würden, was weiß ich, Hartz IV oder Bürgergeldempfänger oder sonst irgendwas, hatte ich letztens auch eine Diskussion. Ich habe überhaupt nicht danach gefragt. Das war ein älterer Mann im Rollstuhl, der mir erzählte, so nach dem Motto, ja, die Bürgergeldempfänger, die kriegen wirklich viel zu viel Geld und so weiter. Da wollte ich mich erstens mal mit dem überhaupt nicht drüber unterhalten. Und zweitens mal, selbst wenn die nur die Hälfte kriegen würden, hättest du dadurch einen schickeren Rollstuhl? Ich glaube nicht.
Ja.
Bloß, wie gesagt, also dieses, das Glücklichsein hat nichts damit zu tun, ob jetzt Putin die Ukraine angegriffen hat oder ob das Bürgergeld 20 Euro nach oben oder nach unten geht, sondern das Glücklichsein hat was damit zu tun, mit dem zufrieden zu sein, was man hat und das wertzuschätzen, was man hat. Nicht über den Zaun zu gucken und zu sagen, seine Frau ist aber schöner oder sein Auto ist aber größer oder sein Haus ist aber größer oder er kriegt aber mehr Geld oder der kriegt Geld, weil er kein, weil, obwohl er nichts tut oder sonst irgendwas, sondern stattdessen zu sagen, so, ich bin stolz auf das, was ich mache. Und wenn ich Brote einpacke und ich weiß, am nächsten Tag hat das Altenheim, hast du nicht gesehen, dann was zu essen, dann macht mich das stolz. Und wenn es mich nicht stolz machen würde, also ich meine, so einen Job kriege ich überall, weil die suchen ja im Moment händeringend überall nach Leuten, die arbeiten. Aber wie gesagt, was ich finde, ist, jetzt im Vergleich dazu, es ist natürlich auch, es war vor der Corona-Zeit und so weiter, als ich hier hingezogen bin. Aber wenn ich das, was hier abgeht und wo ich mich hier mit Leuten drüber unterhalte und wenn ich sehe, wie Leute teilweise drauf sind, wenn ich das vergleiche mit dem Niederrhein, wo ich herkomme und wo die Leute dann wirklich gesagt haben, so nach dem Motto, ey, komm doch rüber, kriegst ein Würstchen mit, wenn wir grillen. Oder wir grillen gleich, wie sieht's aus, kriegst ein Würstchen mit oder nicht? Ich kannte die Leute gar nicht. Und wenn ich das vergleiche mit hier, wo keiner dem anderen was gönnt und alle sind so Grasfresser, die also sich gegenseitig nichts gönnen und so, wo ich mir denke, so, mein Gott, bin ich hier im Zentrum der Unglücklichen gelandet?
Ja, letzter Konsequent würde das ja bedeuten, du musst zurückziehen, um final glücklich zu werden. Nein, das war jetzt leicht übertrieben, weißt du, was ich meine. Aber ich glaube, dazwischen liegen natürlich auch ein entscheidender Punkt und der hat schon dann auch eine Auswirkung darauf. Und zwar diese Multikrisenzeit, die ja letztendlich Corona eingeleitet hat und die ja noch nicht vorbei ist. Und das macht die Leute auch nach wie vor betroffen, kirre, was auch immer. Und dann kommt auf der anderen Seite diese Allsättigung in allen möglichen Rahmenbedingungen dazu. Also ich habe da auch kein Mittel- und kein Patentrezept für. Und ich bleibe dabei, es hilft einfach nochmal, den Kompass selber zu justieren. Aber das kann jede und jeder nur selber, um mal zu schauen, uns geht's gut und jetzt ist alles fein. Und wie du schon sagst, wenn es anderen an der Stelle mit einem anderen Auto oder einem größeren Garten oder keine Ahnung, schicker gekleideten Kiddies besser geht, dann soll das so sein. Aber erstmal, immer erstmal in die eigene Nase packen und versuchen, sein eigenes in den Griff zu kriegen. Und ich persönlich versuche mich so einzunorden immer, dass ich sage, das Wichtigste, und das ist keine Floskel, ist wirklich schlicht und einfach, dass es den Kiddies gut geht und dass die Familie gesund ist, weil das sind die eigentlichen Kernprobleme, wenn es da hapert. Da haben wir gerade auch in der Kollegenschaft ein paar Fälle. Ja, da muss man schon Kraft haben, dass das alles so passt und für die auch wirklich beten, dass da alles in Ordnung kommt. Weil die merken jetzt, was essentiell ist. Und wenn das überstanden ist, hoffentlich, dass das Glück bedeutet. Und
Und denk dran, du hast Kinder und
genau.
die Zeit, die du dir für die Arbeit nimmst, kannst du dir nicht für die Kinder nehmen. Und ganz ehrlich, ich habe es ja selber gemerkt, mein Sohn ist mit 18 gestorben, die werden so schnell groß.
Das
Und wenn du
ist
dann
wohl
nachher
wahr.
sagst, so nach dem Motto, ich habe das alles nicht mitgekriegt, so die erste Freundin oder der erste, was weiß ich, oder sonst irgendwas, und die konnten auch nicht zu mir hinkommen, weil ich selber dann morgens schon aus dem Haus war, wenn die aufgestanden sind und abends wiedergekommen bin, dann waren die schon wieder im Bett. Das ist traurig. Das ist wirklich traurig. Deshalb, also wenn du dir Zeit für die Kinder nehmen kannst, nimm sie dir.
Ja, das ist natürlich jetzt in meinem Job nicht der allereinfachste Punkt, aber auf jeden Fall gibt es da immer auch wieder genau diese Rückbesinnung und da muss man auch einfach mal sagen, nee, es tut mir leid, also ich habe jetzt hier sicherlich, könnte ich 3 Stunden bleiben, aber wir machen jetzt mal eine daraus, weil die setzt sich anders ein.
Genau. So, wie gesagt, also mit 3 Stunden bleiben, 1 Stunde bleiben. Wir haben jetzt 14 Uhr. Ich würde sagen, wir machen gleich noch schnell einen Termin fürs nächste Mal, weil du musst nämlich los, hast du mir
Jawohl,
gesagt.
der nächste Termin. Da sind wir wieder beim
Der
Thema, ne?
nächste
Der
Termin
nächste
wartet.
Termin wartet.
So, und ich würde sagen, also ich würde nicht nur sagen, sondern ich sage, es hat mich wieder wahnsinnig gefreut, mich mit dir zu unterhalten. In 4 Wochen machen wir das Ganze wieder. Mal sehen, was uns dann für ein Thema in den Sinn kommt. Und ich bedanke mich bei allen, die zugehört haben, die dabei geblieben sind. Bedanke mich nochmal bei Superhof Geismar. Und ja, dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Und das Schlusswort sagt der Torben Busse, der Bürgermeister der schönen Dornröschenstadt Hofgeismar.
Oh, das hast du aber schön gesagt. Ja, und dann sage ich auch einfach nur ein ganz unprätentiöses herzlichen Dank für alle die oder an alle die, die bisher mit und zugehört haben. Und ja, es war in weiten Teilen eine Sendung, die vielleicht mal ein bisschen tiefer reinging, aber das ist, denke ich, auch mal notwendig. Herzlichen Dank dir auch, lieber Markus, auch an die Sponsoren, denn ohne das geht sowas nicht. Insofern herzlichen Dank und ich sage einfach bis zum nächsten Mal.